herzlich willkommen zu einer neuen Folge, kurz vor der 200. Wir wissen noch nicht, wann es passieren wird, es wird aber passieren, die 200. Folge. Und ich bin immer noch der Florian und ich mache immer noch den Echte Papas Podcast und an einer anderen Bildschirmleitung sitzt.
Sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad, und gemeinsam sind wir die 1, 2, 3 Echten Papas.
Papas, genau. Wer stellt heute die Frage? Das ist die ganz entscheidende Frage heute.
Du darfst immer. Wir haben ja jetzt gesagt, du stellst immer die Frage.
Tue ich. Na gut. Ich hab mal eine emotionale Frage an dich, die ich mir jetzt heute den ganzen Tag schon gestellt habe, und jetzt stelle ich sie dir. Mhm. Und zwar, erinnerst du dich an das letzte Mal, als dein Kind dich an die Hand genommen hat?
Oh nee. Also ich habe ja zwei Kinder und ehrlich gesagt, nee, erinnere ich mich nicht. Und also irgendwie ist das schon ein komisches Gefühl, das nicht zu wissen, weil, also das mit dem Händchen halten ist ja, also man macht das jeden Tag, jahrelang, wenn die Kinder klein sind, und irgendwann hört es auf und man hat es verpasst, ehrlich gesagt, so, ich muss jetzt gleich, also Entschuldigung, das ist wirklich eine emotionale Frage.
Ja, siehst du, und darum geht's nämlich heute. Denn wir wollen mal über Abschiede sprechen. Dann meinen wir jetzt nicht die Tür zumachen und tschüss und ich bin in einer Stunde wieder da, sondern vor allen Dingen über die ganzen vielen letzten Male, die man so als Eltern erlebt. Und ich glaube, da weißt du, was ich meine.
Das letzte Mal auf den Arm tragen, das letzte Mal vorlesen, das letzte Mal, dass sein Kind Papa, kannst du mich bitte hochheben, sagt, oder auch ohne Bitte. Mein Sohn ist ja schon 20 und ich kann euch sagen, diese letzten Male, die sammeln sich an und dann halt auch nicht, weil man sie nicht so richtig registriert. Und jedes Einzelne tut auch so ein bisschen weh, wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, wie ich jetzt merke.
Genau. Und wir haben heute spannenderweise jemand, die hat das Ganze schon eigentlich, wenn du so willst, durchgespielt, also als im Kinderspiel durchgespielt, sozusagen, jedes Level.
Ja, also das ist nämlich die Lisa Hamann, genau. Journalistin, Spiegel-Bestseller-Autorin und eine Hälfte des Elternblogs Stadtland Mama, einem der größten Familienblogs Deutschlands und ich glaube auch einer der ältesten. Ihre Kinder sind inzwischen fast alle erwachsen und die Frau weiß also, wovon sie redet, wenn es um das Thema Loslassen geht.
Genau, und erst recht weiß sie davon, drüber zu sprechen, denn sie hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt nämlich Teen Time. Und darum dreht sich, es dreht sich um die Frage, wie es sich anfühlt, wenn Kinder plötzlich keine Kinder mehr sind. Mhm. Also,
Abnabelung. Genau. Was ich besonders spannend finde daran, sie schreibt in dem Buch, dass sich die Zeit mit den Teenagern anfühlt wie Liebeskummer. Das ist so ein Bild, das muss man sich tatsächlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dein Kind wird groß und du hast Liebeskummer. Plötzlich wieder Liebeskummer nach all den Jahren. Das muss sie uns gleich unbedingt mal erklären.
Genau, und sie ist, das muss man auch noch erwähnen, und das, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, sie ist ausgebildete Familientrauerbegleiterin und Notfallseelsorgerin und damit auch nochmal auf eine ganz anderen Art und Weise mit dem Thema Abschied hat sie zu tun und kennt sie sich nicht nur als Mutter aus, sondern eben auch beruflich aus einer ganz anderen Perspektive, wenn man so will.
Ja, also wir sprechen mit ihr heute über das Thema Abnabelungsprozesse und das kann man tatsächlich auch wörtlich nehmen. Es geht los mit der Nabelschnur, übers Abstillen, über die Pubertät als Abschied auf Raten bis hin zur Frage, was kommt eigentlich danach, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Bleiben sie ewig Kinder? Naja.
Genau. Und weil wir es natürlich wissen wollen, wie in jedem Podcast, weil wir ja ein Papa-Podcast sind, wollen wir natürlich wissen, wer hat die größeren Abschiedssorgen. Nee, Größe. Abschieds.
Schmerz.
Ja. Beim Loslassen. Mama oder Papa.
Also, ich habe da so eine Vermutung und ich glaube, die Antwort wird einige Väter überraschen.
Ja, ich auch. Lassen wir sie mal rein.
Hallo, Lisa Hamann. Schön, dass du da bist bei den echten Papas. Mal wieder, Klammer zu.
Hallo, Lisa.
Hi.
Du bist diesmal alleine.
Diesmal alleine, genau. Das letzte Mal warst du mit Katharina, mit der du ja den Blog Stadtland Mama machst. Und ich weiß gar nicht, ob du nicht noch schon ein drittes Mal bei uns warst. Uns gibt es ja inzwischen auch schon sechs Jahre.
Wir sind ja irgendwie die Urgesteine, habe ich manchmal das Gefühl. Wir sind die letzten überlebenden Mohikanerinnen. Oder? Also In der Blogwelt ist das ja echt so ein bisschen ausgedünnt mittlerweile.
So ein bisschen. Umso schöner, dass wir überlebt haben und jetzt hier miteinander sprechen können. Und es gibt auch einen Grund. Wir wollen heute mal so ein Resümee machen, weil deine drei Kinder sind inzwischen fast alle erwachsen. Ich glaube, ne, also die Zwillinge wären jetzt 18.
Ja, noch vier Wochen.
Okay. Und das heißt, du hast dieses ganze Kinderspiel schon einmal durchgedaddelt, ne? Von vorne bis hinten, kennst jedes Level. Und deshalb dachten wir sprechen heute mal mit dir über das Thema Abnabelungsprozesse und Abschiede, weil es gibt ja ganz, ganz viele Abschiede während der ersten 18 Jahre und auch noch darüber hinaus. Aber fangen wir mal ganz von vorne an, ne, zum Thema Abnabelungsprozesse. Wer hat bei euch eigentlich die Nabelschnur durchschnitten? Also war ja nicht nur eine, sondern waren ja drei. Also ich kann mich erinnern, ich hab's bei meinen Kindern gemacht. War es auch dein Mann? Hat der für den
ersten? Ich kann es dir nicht mehr sagen. Es ist so geil. Ey, man hat sich so darauf vorbereitet und war so fixiert und dachte, es wäre das Wichtigste auf Erden. Und ich habe ihn sogar gefragt, ob er sich noch erinnert. Und wir können uns leider beide nicht erinnern. Wahrscheinlich waren die Geburten einfach zu dramatisch. Es ist tatsächlich so gewesen, dass die Große im Geburtshaus kommen sollte, damals in Friedrichshain. Wir haben noch in Berlin gewohnt damals. Und hatten das alles ganz natürlich geplant, weil ich war 24 und habe gesagt, was soll sein, ne? Also mein Körper kann das. Und dann hatte sie sich aber, die hatte einen hohen Geradstand und war Sternengucker und hatte sich so ein paar Sachen ausgedacht, die es ein bisschen komplizierter machten. Und irgendwann hieß es dann Geburtsstillstand, dann durfte ich mit dem Krankenwagen Richtung Vivantes Klinikum fahren. Und dann war das ein Vollnarkosen-Kaiserschnitt, sodass da auf jeden Fall ein Arzt oder eine Ärztin durchgeschnitten hat. Also da durfte mein Mann leider gar nicht dabei sein, weil es eine Vollnarkose war. Bei der zweiten Geburt, bei den Zwillingen, war es so, dass wir in der 39. Woche eingeleitet haben, als beide 3 Kilo hatten. Also ich bin fast geplatzt, will ich sagen. Das Gefühl habe ich immer noch, dass die Rippen bald durchbrechen, weil das alles so was von groß war bei mir. Und als es dann irgendwann hieß, naja, die Herztöne sind jetzt nicht so toll, es könnte sein, dass es auf eine Schnittentbindung hinausläuft, da habe ich mal ganz schnell wieder versucht, die Kontrolle zu übernehmen und habe gesagt, wenn ihr das macht, ne, ich habe mir so sehr eine natürliche Geburt gewünscht, aber wenn ich das schon nicht kontrollieren kann, dann wird das bitte schön eine Schönheits-OP, weil der Letzte, der da dran war, das sieht überhaupt gar nicht so schön aus. Und tatsächlich haben die das dann auch so schön gemacht, dass man nichts mehr sieht. War aber dann wieder ein Kaiserschnitt. Ich war zwar dabei, ne, also ich hatte nur diese Teilnarkose und konnte die ersten Schreie hören. Wirklich der schönste, die zwei schönsten Momente meines ganzen Lebens. Super schön. Aber ich habe in der Zeit nicht drauf geachtet. Also ich lag da ja aufgeschnitten, wer das jetzt war. Und ich meine mich zu erinnern, dass mein Mann irgendwann erzählt hat, dass das so sehr gummihaft war. Aber wir können nicht mehr genau sagen. Wir können nicht die Wahrheit erzählen. Wir wissen es nicht mehr.
Okay, also beginnt der Abnabelungsprozess eigentlich bei der Mutter und dem Vater nach der Geburt direkt. Abnabelung von allen Erfahrungen.
Wir können es nicht sagen, aber ich meine, es heißt ja, also ganz viele erzählen ja dann auch von der unsichtbaren Nabelschnur, die einen ein Leben lang verbindet. Also viele Mütter sagen auch, bei den ausgezogenen Kindern spüren sie noch, wenn es denen nicht gut geht und so. Darüber können wir ja nachher vielleicht nochmal plaudern.
Finde ich sehr spannend, weil im Endeffekt geht es ja genau um das Thema. Vielleicht ist es ein schönes Bild, was in den Köpfen bleibt. Aber so die richtige erste Art der Abnabelung, jetzt mal unabhängig von Durchschneiden, ist ja das Abstillen. Wie hat das bei dir beziehungsweise euch, ich sag mal Mehrzahl euch, funktioniert, weil wir gehören ja immer mehr dazu. Erinnerst du dich daran noch?
Total. Also ich weiß, als es losging, haben die mich ja in ein Klinikum gebracht beim ersten Kind und haben mich immer gezwungen in so einen Abstillraum, in so einen Milchpumpenraum. Das roch auch nach Kuhstall meiner Meinung nach. Also in meiner Erinnerung war das so. Und das hat alles überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich gemerkt, dass ich erst zu Hause, als ich mich wieder wohlfühlte, ich habe mich in diesem Klinikum überhaupt nicht wohlgefühlt. Wir wurden da schon begrüßt mit, ja, aus dem Geburtshaus, ja, Pech gehabt. Ne? Also es war keine nette Atmosphäre dort. Und ich habe gemerkt, erst zu Hause, als ich dann in Ruhe mein Ding durchziehen konnte, da sind wir wieder bei seelische Gesundheit, also wie die Seele auch Einfluss hat, ob es klappt oder nicht, dass ich erst da so richtig ins Stillen gekommen bin. Abstillen habe ich dann gedacht, das ist ja wohl eine Wissenschaft für sich, da brauche ich ja einen Doktortitel für. Also wie man Nahrungsmittel einführt bei Kleinkindern und sowas, da eine Wissenschaft drum gemacht wird. Da war ich ziemlich überfordert, das weiß ich noch. Habe das aber bei der Großen recht schnell geschafft. Also ich habe, glaube ich, mit 5,5 Monaten angefangen, langsam beizufüttern. Und 4 Wochen später habe ich schon komplett abgestillt, in meiner Erinnerung. Bei den Zwillingen war das eine ganz andere Geschichte. Die würden wahrscheinlich heute noch gestillt werden, wenn ich nicht mit Krampf versucht hätte, die irgendwann loszuwerden. Bei denen war aber auch die Schwierigkeit, die haben zwischen dem 6. Lebensmonat und dem 18. Lebensmonat 5-mal stationär im Krankenhaus gelegen, also unterschiedlich voneinander, immer mit irgendwelchen Verdachtsdingern, total bekloppt. Aber das war dadurch immer sehr praktisch zu stillen. Deswegen habe ich auch viel länger gestillt, als ich es eigentlich geplant hatte, weil das hatte ich halt dabei. Ne? Und bei 2 Kindern, die man stillt, ist da auch eine große Überforderung. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt auch noch Fläschchen machen muss, so produziert der Körper selbst. Und dann haben die wirklich schon laufen können, als ich komplett abgestillt habe, glaube ich. Also das war so rund um den 1. Geburtstag habe ich das erst geschafft. Und da habe ich mich wirklich zu belesen. Und dann hatte jemand gesagt, du musst in der Nacht möglichst ein BH tragen und noch mehr drüber, damit überhaupt dieser Geruch gar nicht mehr ans Kind geht. Und das habe ich dann irgendwann durchgezogen und dann hatten wir es auch geschafft.
Okay, das sind ja so wichtige Insights, die wir hier auch für unsere Hörerin haben. Zum Thema Abstillen. Also für dich ist es ja ein Abschied gewesen, ne? Man hat sozusagen...
Total. Ganz emotional war ich dabei.
Ah, okay.
Weiß ich nicht. Also das war wirklich wie mit einem Tränchen, weil ich auch dachte, ich werde vermutlich keine weiteren Kinder kriegen. Und das hat uns ja schon irgendwie verbunden, total.
Ja, aber was das Abstillen für die Mutter ist, ist ja sozusagen das Willkommen heißen für den Vater, oder? Weil jetzt wart ihr ja plötzlich beide parallel für die Ernährung der Kinder zuständig. Und man muss sagen, bei Zwillingen ist das ja noch eine größere Herausforderung, als wenn man nur ein Kind hat. Hat das tatsächlich so auch das Verhältnis, also das Vater-Kind-Verhältnis beeinflusst, dass sie nicht mehr an dir hangen, sondern nur noch am Fläschchen?
Total. Also schon bei der Großen, dass das dann nicht mehr allein bei mir lag, ne? Diese Unersetzbarkeit auch in der Nacht. Die Große war ein Schreibaby, die hat von 18 bis 0 Uhr durchgeschrien, so 6 Monate lang. Da war das eine mega Entlastung, dass dann auch mal jemand anders übernehmen konnte, damit ich kurz mein Nervensystem regulieren konnte. Und um den 1. Geburtstag herum, die ist ein halbes Jahr vor Einführung des Elterngelds geboren, damals, also das ist jetzt 20 Jahre her, ne?
Schade.
20. Sehr schade, aber wir haben dann gesagt, über ihren 1. Geburtstag hatte ich ein Jobangebot für eine Hospitanz bei einer Redaktion, ich bin ja Journalistin gelernt, bei einer Redaktion in Namibia, in Windhoek, bei einer deutschen Zeitung, ein Vollzeitjob. Und dann haben wir gesagt, komm, dann nimmt er unbezahlten Urlaub, also und er nimmt die Elternzeit und übernimmt dann Vollzeit unsere Große. Also er hat die ersten Schritte von ihr gesehen. Ich war auf der Arbeit. Da habe ich so viel investiert in dieses Kind. Und dann passiert das, ne? Aber gut, geteilte Freude, sagen wir mal so. Nein, aber also das hat natürlich das Verhältnis der beiden total verändert, weil er dann auch füttern konnte.
Und wie gibt ja viele letzte Male bei einem selbst oder bei einer selbst und bei den Kindern. Welches ist denn jetzt von dem so am besten oder am meisten in Erinnerung geblieben?
Das ist so schwer zu sagen. Die meisten kriegt man ja nicht mit. Das letzte Mal auf dem Schoß sitzen zum Beispiel. Ne? Unsere Jungs gehen jetzt so viel größer als ich, sind die. Also dieses letzte auf dem Schoß sitzen oder das letzte Mal meine Hand greifen oder so. Das kriegt man ja leider alles nicht mit. Beim Abstillen ist das ja ein bewusster Prozess. Aber wann das Kind das letzte Mal auf meinem Arm war, ich kann es nicht sagen. Ne? Bewusster war mir, also die Zwillinge sind eineiige Jungs. Das hat mir jedes Buch auch vorher gesagt, das ist die schlimmste Kombi, weil sie so in Konkurrenz gehen. Und das war bei uns der Fall. Die haben sich von dem 5. Lebensjahr bis zum 14. Lebensjahr jeden Tag auf die Birne gehauen. Und zwar bis zu blutig Loch im Kopf Krankenhaus. Ne? Also die sind so in die Konkurrenz gegangen. Plus, wir hatten immer so einen Rundlauf bei uns in der Wohnung in Berlin. Und wenn die sich gegenseitig Fangen gespielt haben, dann laufen die ja mit Kopf an Kopf. Die sind ja gleich groß. Die sind ja nicht wie Geschwister, wo man dann in den Bauch rein. Das war ja sofort immer eine Platzwunde. Sehr schwierig. sehr schwierig. Und als die mit 14 aber aufgehört haben, sich permanent zu prügeln und gedacht haben, wir sind jetzt einfach beste Freunde, das war ein totaler Bruch für mich. Also das, da bin ich dann fast in so eine Art Trauer gefallen, weil ich dachte, mich braucht ja gar keiner mehr. Alle kommen klar, die können sich selber Essen machen und nicht, ich kann jetzt nicht mal mehr Streit schlichten, was ja die letzten Jahre zu meinem Alltag gehört hat. Es hat mir keinen Spaß gemacht, aber es hatte schon, also es hat unseren Alltag so sehr verändert. Und dann natürlich letztes Jahr ist meine Tochter ausgezogen, das war natürlich ein Riesending, habe ich natürlich versucht zu überlächeln und gesagt, mach das, super, aber im Stillen habe ich schon gedacht, wow, also krass, wenn jetzt die Nächsten, ne, die sind ja fast alle gleich alt, die sind nur mit 2 Jahre Abstand gekommen, wenn jetzt die Nächsten auch so schnell weg sind, dann war das ein ziemlich harter Bruch. Ich habe ja kein Nesthäkchen, was noch irgendwie süß ist oder was noch bei uns bleibt, sondern das ist ja immer alle gleichzeitig pubertierend, alle gleichzeitig groß, ne? Und ich fand auch den letzten Schultag zum Beispiel und den Abiball total eindrücklich für mich, weil ich bin selber erst 44, ich habe also gerade erst Abi gemacht selber und hatte diese Gefühle plötzlich wieder, ne? Ich habe jetzt gerade, war ich auf dem 25-jährigen Abi-Jubiläum, das ist noch so nah bei mir, diese Phase. Und das finde ich total schwierig im Kopf zu vereinen, dass meine Kinder jetzt schon so auf diesem Weg sind.
Also eigentlich ist das nochmal ein weiterer Charakterzug oder nee, eigentlich müsste man sagen, eine weitere Aufgabe als Eltern, nämlich wirklich jeden Moment immer als eventuell könnte es der letzte sein. Irgendwie zu dokumentieren. Nee, schade, dass man es nicht kann, aber man müsste was können irgendwie, ne?
Ja, also man darf in die Dankbarkeit gehen, ne? Aber es gab auch so viele verzweifelte Momente, ich nenne das immer RTL-2-Momente, wo wir dachten, ey, Hauptsache, wir haben irgendwann mal wieder 2 Stunden ohne, dass man da schon ein Bewusstsein für entwickelt hat, dass man wieder auch mal einen Gedanken zu Ende führen kann und so weiter. Ne? Ich will nicht sagen, dass mit Kindern jeder Moment einfach so fantastisch war, dass ich ihn einfrieren wollte. Und deswegen jetzt nochmal als Aussicht, ne, wenn das Kind dann auszieht oder nicht mehr mit in die Familienurlaube kommt oder nur noch selten dabei ist. Das Schöne ist ja, wenn sie dann kommen sie ja freiwillig. Und das ist ja nochmal eine ganz neue Qualität. Dieses, ich wähle jetzt bewusst den Weg zurück nach Hause oder bewusst fahre ich jetzt nochmal mit euch in den Urlaub. Das ist was, also wenn man es schafft, das Verhältnis so zu haben, dass das ab und zu passiert, dann ist das schon noch mal was anderes und echt ein Traum, finde ich.
Also viele Sachen bleiben nicht zum letzten Mal, sondern sie kommen irgendwann wieder.
Auch dieser Spruch, wir haben nur 18 Sommer mit unseren Kindern. Also ich bin irgendwann mit den Kindern, als sie eingeschult wurden, wieder zurück ins Großfamilienhaus gezogen, ins Bergische Land. Meine Eltern haben mich schon wieder komplett an der Backe. Mein Bruder ist auch zurückgezogen. Das sind die Eltern, die uns in absoluter Freiheit großgezogen haben, die nicht an uns gezerrt haben. Ich durfte mit 15 für ein Jahr nach Kolumbien in den Austausch und so weiter und so fort. Aber das hat genau dazu geführt, dass wir alle freiwillig wiedergekommen sind, weil wir wissen, wir dürfen hier darf auch jeder Jack anders sein und wir können uns gut aushalten und wir lassen uns unsere Freiheiten.
Ja, aber also sehr schön auch gerade dieser Gedanke, dass man ja bei vielen Sachen gar nicht weiß, ob es das letzte Mal ist. Ne? Also klar, Abiball, da weiß man, okay, das ist eine einmalige Geschichte, aber Umarmungen, Händchen halten, irgendwie muss man sich tatsächlich, also so blöd es sich anhört, aber man muss es einfach genießen jedes Mal, auch wenn es manchmal schwer ist.
Naja, oder wenn es weniger wird, wenn es dann nochmal so ist, dann geht man natürlich total in den Genuss, ne?
Ja, genau, also auch aber dafür muss man natürlich erstmal diese Achtsamkeit haben, dass man merkt, so es wird weniger, oder? Manchmal ist es ja erst so, dass man merkt so, ach so, ich wurde lange nicht umarmt.
Ja, und ich finde, das lässt sich aber auch nicht auf alle übertragen. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr unterschiedliche Kinder und ich habe ein Kind, das mochte nie auf dem Schoß sitzen und das mochte auch nie an der Hand laufen. Das ist so ein Distanztierchen. Da war das was anderes und bei anderen Kindern von uns ist es so, dass die totale Körperlichkeit suchen. Also es gibt ja auch solche und solche und das gibt es, glaube ich, auch bei Eltern. Ich glaube, es brauchen auch nicht alle Eltern die ganze Zeit Händchen halten.
Ja, das stimmt. Lass uns doch mal auf deinen Mann zu sprechen zu kommen. Gerade auch beim Thema Abschiede und die nehmen ja zu, wenn die Kinder in die Pubertät kommen. Kannst du da sagen, wer bei euch da, ohne zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, wer bei euch da die größten Probleme hat, Abschied zu nehmen? oder vielleicht gibt es auch unterschiedliche Arten von Abschieden, wo du sagst, da hast du mehr zu knabbern dran und da hat dein Mann mehr zu knabbern dran.
Also sagen wir mal so, ich mache mehr Drama drum, glaube ich. Das heißt aber nicht, dass ich mehr fühle. Ich kommuniziere es eher, glaube ich. Und es war eine ganz süße Situation. Also es gab zwei sehr süße Situationen. Eine war, als die Große dann ausgezogen war. Man ist ja vorher in diesem Funktionieren. Ne? Wie kriegen wir den Umzug, wie kriegen wir die Sachen rüber und so weiter. Und dann ist ja irgendwann still. Dann ist ja irgendwann passiert und dann merkt man, okay, es sitzt jetzt wirklich eine Person weniger am Tisch. Und da kam er irgendwann und hat gesagt, irgendwie fühlt sich's doch an, als hätte man mir so ein Mosaiksteinchen aus dem Herzen gerissen, weil sie wächst. Das war so ein schöner emotionaler Moment, wo ich dachte, ah ja, siehste, das kommt nämlich bei allen Eltern an, auch wenn man nicht das große Drama drum macht. Und dann gab's noch eine total süße Situation, weil wir mit drei Kindern, die wirklich fast gleichzeitig da waren, auch wirklich oft an unsere Grenzen gekommen sind und einfach nur gedacht haben, abends, Hauptsache, es haben alle überlebt. Unser Haushalt kann aussehen wie sonst was, aber Hauptsache, wir haben es irgendwie hingekriegt. Dass wir natürlich auch in den Vater-Mutter-Konflikt gegangen sind, müssen wir mal härter durchgreifen oder sollten wir vielleicht doch mal Konsequenzen oder ich habe die versucht, straffrei zu groß zu kriegen. Ne? Ich bin da ja auch Nora Imlau-Fan und so weiter. Und ich durfte selber schon bedürfnisorientiert aufwachsen, als es diesen Begriff noch gar nicht gab. Aber meine Eltern waren so, dass die mich auch im Tragetuch hatten und so weiter. Und dass er irgendwann gesagt hat, seine Jungs angeguckt hat, die Zwillinge, die sehr wild waren. Und mich anguckte und sagte, ich glaube, das war doch einfach die richtige Methode. Also wir haben da ganz tolle junge Leute großziehen dürfen. Und ich habe wirklich manchmal gezweifelt, ob wir nicht irgendwie strenger werden müssten. Und wir haben drei total menschliche und empathische Leute hervorgebracht, was dann irgendwie im Nachhinein nochmal so schön war in der Retrospektive, dass das doch der richtige Weg gewesen ist. Für uns. Mhm.
Das ist ja eigentlich der Hauptauftrag der Eltern, ne? Dass genau dieses Ergebnis, dieses Fazit ziehen. Aber wenn man jetzt nochmal kurz zurückkommt zu deinen Kindern, zu der Selbstständigkeit. Wann ist dir das erste Mal bewusst geworden, dass die jetzt quasi auf diesem Absprung sind? Weil du merkst ja dann, ne, wie du sagst, auch ich musste weniger Streit schlichten oder können jetzt Essen kochen, klingt irgendwie komisch, aber ist schon eigentlich, wenn man so will, ja ein extremer Zeitaufwand oder nicht Zeitaufwand, sondern das ist schon, glaube ich, ein sehr großer Einschnitt, den man als Eltern plötzlich spürt, dass das Kind sich das Essen selber machen kann.
Ja, also bei uns war es so, dass die Große irgendwann sich in ihr Zimmer verbarrikadiert hat. Das war so die Zeit zum Liegen und Reifen. Ne? Guter Käse muss liegen und reifen. Da war dann Netflix angesagt und wir dachten, die liegt sich irgendwann wund. Also das war besorgniserregend. Und ich habe dann auch mal einen Blogbeitrag rausgehauen mit Kind, ich vermisse dich. Geht's dir da gut in deinem Zimmer? Und dachte, das wäre die größte Sorge, die man haben kann. Und irgendwann ist die aus ihrem Bett aufgestanden und war nie wieder gesehen. Und dann hatten wir sie in irgendwelchen Parks rumhängen. Und dann dachte ich, ach, war das schön, als sie noch im Zimmer lag. da bin ich aber auch mit Humor dran gegangen, das weiß ich noch. Ich habe dann manchmal, bin ich zu ihr rein und habe gesagt, du schließt dich aber gerade nicht einer Terrororganisation an. Ne? Nur, dass du mir, also du weißt, wir haben dich trotzdem noch im Blick, wo man dann zusammen irgendwie drüber lachen konnte. Dass da jetzt, ich wusste ja nicht, was passiert. Man muss ja irgendwie abgeben, ne? Selbst wenn sie im Haus sind. Wenn die im Zimmer sind, ist das so. Und bei den Jungs habe ich es am meisten gemerkt, die haben mit 15 einen Moped-Führerschein gemacht und können so ein 45er-Auto fahren. Bei uns auf dem Land, wo keine verlässliche Nahverkehrsstruktur, Infrastruktur möglich ist und man sonst jeden Nachmittag, mein ganzes Leben bestand aus Autofahrten. Vom Kieferorthopäden zur Freundin, zum Fußballtraining, Tennistraining, weiß ich nicht. Ich war nur unterwegs, weil ich im Homeoffice gearbeitet habe und mein Mann auswärtig. Und als die dann ihr kleines 45er-Auto hatten, sieht übrigens wahnsinnig witzig aus, wenn da zwei gleich aussehende, riesengroße Zwillinge aus so einem winzigen Auto kommen. Die wurden schon mehrfach fotografiert. Aber ab da konnte ich meine Zeit komplett wieder selbst einteilen. Das war ein Gamechanger für mich. Das war so krass, dieses, nee, ich bleibe heute mal länger im Reitstall oder ich buche mir mal eine Massage oder ich muss mich um die Interessen der anderen gerade nicht mehr kümmern. Das war irre.
Ich muss noch nachlachen. Entschuldigung, Lisa.
Du schickst doch mal bestimmt so ein Bild rum, oder?
Das zeigen die Kinder ja immer nicht. Vielleicht gibt es ein Verfremdetes, ja. Ja.
Gut, okay. Aber was ich eigentlich sagen und fragen wollte, Lisa, also du hast es ja schon erwähnt, du bist von Haus aus Journalistin, du bist eine der Urmütter-Bloggerinnen.
14 Jahre feiern wir diesen Monat. 14 Jahre Stadtlandmama.
Happy
Birthday. Wir haben im August gegründet.
Und ja. ihr schreibt ja auch im Akkord, also ihr zusammen, aber auch du einzeln Bücher. Also ich weiß gar nicht, wie viele Bücher ihr schon geschrieben habt, auch viele Spiegel-Bestseller. Und jetzt hast du gerade ein neues Buch geschrieben und das passt auch ganz gut zu unserem Thema heute, Abschiede und Abnabelungsprozesse. Das nennt sich nämlich Teen Time. Und es geht ja da um die Pubertät. Und jetzt so meine Frage, im Grunde ist das eher so eine rhetorische Frage. Ich stelle sie aber trotzdem. Also Pubertät ist ja schon ein Abschied auf Raten für Eltern, oder?
Ja,
wie hast du das empfunden?
Ne? Wir können halbes Glas voll, halbes Glas leer. Es ist ein Abschied, aber auch ein Neubeginn, weil wir plötzlich sehen, wie aus diesen Babys erwachsene Menschen werden und die eigene Meinungen haben und die auch zu vertreten wissen. Ne? Und ich finde den Titel Teen Time deswegen schön, weil ich das Gefühl habe, dass in Deutschland mit dem Begriff Pubertät immer Negatives behaftet ist.
Ängste. Also da geht,
man Ängste denkt Ängste, man denkt an Pickel, man denkt an Muffel, keiner will duschen und alle sind irgendwie respektlos und so. Dass man das auch mal als nicht problematisch, sondern als überraschend vielleicht bezeichnen könnte. Das macht ja im Kopf schon einen Unterschied. Deswegen habe ich gedacht, Teen Time, ne? Ich habe auch eine Kolumne ja bei Stadtland Mama, die haben wir immer mittwochs, weil wir gemerkt haben, dieses, nicht das Erzieherische, ich bin keine Pädagogin, aber dieses, was mache ich denn, wenn die große Tochter plötzlich einen Freund mit nach Hause bringt, der wirklich überhaupt nicht meinen feministischen Vorstellungen entspricht? Oder wenn plötzlich am 16. Geburtstag Partycrasher im Garten stehen und dir die Bude leer räumen. Was macht man denn dann? Und dazu hatte ich das Gefühl, gibt es nicht so wahnsinnig viel. Und da sind uns die Leserinnen die Türen eingerannt und haben gesagt, ey, wir brauchen mehr davon. Wie gehe ich mit der ersten Liebe um? Wann kann ich die woanders übernachten lassen? Das sind ja alles in gewisser Weise Abschiede oder Kontrollverluste, würde ich es eher nennen. Kontrollverluste. Und dann müssen wir gucken, wenn ich das große Ganze nicht unter Kontrolle habe, was kann ich für mich denn im Kleinen tun, dass ich das gut aushalten kann? Und da sind halt alle Eltern unterschiedlich. Da würde ich auch keinen Pauschaltipp geben, außer bleibt Leuchtturm. Der Leuchtturm leuchtet auch durchs dunkelste Wasser, noch leuchtet er seine Signale, aber läuft nicht hinterher. Der steht da. Und wenn man mich braucht, kann man bei mir Orientierung suchen, aber der rennt nicht mit auf die Party. Sagen wir mal so.
Ja, ich fand tatsächlich dieses Bild mit dem halb vollen und halb leeren Glas ganz schön, weil, und dafür entschuldige ich mich jetzt an dieser Stelle, natürlich ist das sehr negativ, wenn man von Abschied spricht und Neuanfang ist eigentlich viel positiver und ich verstehe auch, was du gesagt hast, so, dass negativ immer, dass Pubertät immer so negativ behaftet ist, genau das dachte ich nämlich auch, meine Kinder sind ja jetzt 17 und 20 und vor der Pubertät dachte ich genau das so, ach, das ist doch schön, die zu begleiten, zwischendurch.
Und schreiben Leute, die sagen, mein Kind ist noch gar nicht dreist geworden, ist das kaputt? Das ist doch schade.
Aber tatsächlich zwischendurch ist mir dieser Gedanke auch schon mal abhanden gekommen, dass ich dachte so, Pubertät hin und her und so schön es ist, jemanden in seiner Entwicklung zu begleiten, aber könnte dann auch mal gut sein irgendwann.
Es ist alles eine Phase, Hase, ne?
Ja.
Auch das. Irgendwann kommt dann die Reife und dann, finde ich, setzen sich ja, da sind wir wieder beim Mosaik, ne? Dann setzen sich die Steinchen deines Kindes. Es bleibt ja dein Kind. Habe ich jetzt noch beim Abi-Treffen gedacht. Der eine war immer der Klassenclown und ist es bis heute, ne? Und der andere war immer faul und hat jetzt eine Hundewelpenzucht. Ja, also irgendwie steckt ja trotzdem weiter unser Kind drin. Und dann zu denken, ey, ich bleibe weiter Supporter. Ich bleibe weiter dran. Ich bin einfach ein Fan. Ich bin Fan von dir. Und natürlich, Jetzt werden einige wahrscheinlich böse Leserbriefe schreiben, weil wenn ich mein Kind heimlich beim Vapen erwische, bin ich in dem Moment kein Fan. Ne? Und trotzdem kann ich im Umgang damit sagen, hör zu, wir haben alle Scheiße gebaut. Ich war auch jung. Ich habe mir mit 15 in der Discozone in Kolumbien ein Nasenpiercing, leider ein Zungenpiercing stechen lassen und konnte eine Woche nicht mehr reden. Wir haben alle dumme Entscheidungen gefällt. Aber ich bleib für dich da. Ne? Also da gibt es ja Eltern, die sagen, du kannst mir den Buckel runterrutschen, mit dir spreche ich kein Wort mehr, du hast 2 Wochen Hausarrest. Ne? Da gehen wir dann in die Konfrontation, statt in dieses Supportertum. Und Verständnis zeigen, auf Augenhöhe bleiben und sagen, wie kommen wir da raus? Ich habe die unterschiedlichsten Versionen gehört. Ich habe auch von Eltern gehört, da musste das Kind dann eine PowerPoint halten über die Gefahren von Vapen und so weiter. Ne? Da kann ja jeder selber mit umgehen. Irgendeinen Weg muss man finden, damit umzugehen. Aber trotzdem auf der Seite der Kinder zu bleiben und zu gucken, wir kommen da irgendwie gemeinsam durch. Du weißt, das ist scheiße, was du da jetzt gemacht hast, aber wir kommen da irgendwie gemeinsam durch. Ich glaube, das lässt die Tür offen. Bei aller Scheiße, die sie bauen.
Okay, bei aller Scheiße, die sie bauen. Jetzt schreibst du in deinem Buch, die Zeit ist wie, fühlt sich an wie Liebeskummer. Das bringe ich jetzt noch nicht so in Verbindung.
Der Liebeskummer bezieht sich darauf, dass ich mich plötzlich nicht mehr gebraucht gefühlt habe. Dass da plötzlich dieser Wandel war. Wow, also ich war in der komplett Fürsorge und bei 3 Kindern gleichzeitig in einem ähnlichen Alter ist man sehr stark in der Fürsorge. Da kann man braucht sich gar nicht selber verlieren. Man kann auch noch Hobbys machen, aber es ist einfach intensiv. Es nimmt einfach viel Zeit in Anspruch und viel Gedankengut. Und wenn das plötzlich aufhört, das war wirklich wie so eine Art Liebeskummer, weil die haben ja vorher ihre Geschichten mit mir geteilt. Und dann war man plötzlich außen vor. Ey, du bist peinlich. Ich teile das lieber mit meinen Freunden. Ne? Das war ein Gefühl. Bisschen wie Liebeskummer, ja.
Okay. Neu interpretiert. Interpretiert.
Aber auch da die Tür offen lassen. Hm. Nicht dann sagen, du machst ja nichts mehr mit mir. Ne? Also da weiter zu sagen, hey, ich sehe, du brauchst gerade deine Freunde, voll in Ordnung. Ich muss mal klarkommen mit der neuen Situation. Wir dürfen ja authentisch bleiben. Wir dürfen ja auch selber über Gefühle reden. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder irgendwann über Gefühle reden, können wir das ja auch selber machen. Ich tue mich gerade noch schwer damit, dass du jeden Abend an der Tankstelle am Spielomaten sitzt. Aber wir gucken mal, solange du nicht selbst spielst und da nur zuguckst, ist das noch in Ordnung für mich. Also solche Methoden muss man halt jeden Tag finden. Man bleibt sehr flexibel im Kopf.
Okay, aber das heißt, das war auch deine Lösung für das Liebeskummerproblem? Oder hast du dir neue Kinder gesucht?
Ich habe mir tatsächlich neue Kinder, ich habe mir neue Aufgaben gesucht. Ich habe wirklich geguckt, Mensch, das ist jetzt ein Gefühl von, oh, so könnte die zweite Lebenshälfte aussehen. Ne? Also wenn dann alle Kinder ausgezogen sind, wird es ja auch ruhiger werden. Das ist jetzt die erste Ruhe. Wie kann ich denn gucken für mich, wie ich außerhalb des Kinderkosmos irgendwie was Sinnstiftendes finde oder was, wo ich für Veränderung sorgen kann oder was macht mir denn eigentlich Freude? Kann ich ein Hobby aus meiner Kindheit wiederbeleben, für das ich jetzt lange keine Zeit hatte? Also diese Zeit der Trauer habe ich mir gegönnt, aber dann habe ich gesagt, so, und ich hole mich da aus dieser Krise jetzt raus und denk mal wieder an mich und gucke, dass ich wieder aufs Pferd komme. Also ich habe wieder Reiten angefangen. Ich habe einen Kneipenchor gegründet, damit ich wieder unter Leute komme, damit ich mich zugehörig fühlen kann, damit wir da Auftritte haben können, weil ich einfach sehr gerne singe. Ich kann nicht singen, sonst hätte ich mich bei einem anderen Chor angemeldet. Die hätten mich aber nicht genommen. Also habe ich gesagt, wir machen einen Chor für alle. Wir sind zwischen 18 und 75 Jahre. Das ist einfach für Menschen, die super gerne singen. Und dann singen wir da unsere Lieblingslieder. Dann habe ich geguckt, was kann ich denn für die Sinnstiftung? Ne? Also, dass ich wirklich auch ein bisschen Sinn noch im Leben spüre, wenn ich doch jetzt meine Kinder groß habe. Da habe ich dann gedacht, okay, ich habe mich journalistisch relativ viel um den Lebensanfang und das Lebensende gekümmert, also um Geburten, aber auch um Schicksalsschläge. Vielleicht mache ich jetzt einfach die Ausbildung zur Familientrauerbegleiterin, was ich immer so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Und das habe ich dann gemacht. Und dadurch haben sich für mich dann neue Aufgaben ergeben und neuer Mental Load. Und das kann ich einfach nicht.
aber meinst du, dass das so ein typisches Mütterthema ist? Also auch gerade so sich neu erfinden? Oder hatte dein Mann damit ähnliche Probleme? Oder hat er einfach noch mehr gearbeitet?
Das finde ich eine super Frage, weil wenn man an Midlife Crisis denkt, dann heißt es doch immer als erstes, der Mann holt sich die Sekretärin oder der Mann holt sich den Ferrari oder der geht plötzlich Fahrradfahren, oder? Dieses Klischee existiert seit Hunderten von Jahren, habe ich das Gefühl. Das ist das Erste, was damit in Verbindung gebracht wird. Ich glaube, wir Frauen fangen aber jetzt damit an, darüber auch laut zu sprechen und zu sagen, hey, auch bei uns tut sich was. Es ist nicht nur Abschied, es darf auch viel Neuanfang sein.
Mhm.
Und oder was meint ihr?
Ja, jetzt habe ich nicht ganz verstanden. Habt ihr denn den Ferrari jetzt schon in der Garage?
Nein, nein. Aber zwei von drei Kindern wohnen noch hier. Die gehen noch zur Schule. Wir sind so weit noch nicht.
Aber ihr macht euch schon einen Plan, wie es sein wird, wenn dann, oder?
Wir sind überhaupt keine Plantypen. Wir sind so, wir lassen uns vom Leben überraschen, Typen eher. Aber wir gucken schon, was hat uns denn eigentlich vor den Kindern verbunden? Und das war zum Beispiel Reisen. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir demnächst wieder außerhalb von Ferienzeiten verreisen können, also dann können wir uns sehr viel mehr Reisen leisten, weil das ist ja leider mit den Preisen so eine Sache. Die sind dann halt in den Schulferien teurer, wenn man da Reisen bucht.
Ja, das stimmt, das stimmt, ja.
Dass man da wieder eine Unabhängigkeit hat oder genau, also man muss irgendwie gucken, wie man was wiederbelebt, aber wie man vielleicht auch Neues findet. Und ich kenne viele, die dann zusammen nochmal einen Tango-Kurs machen. Oder wir haben bei uns im Chor zum Beispiel Paare, die sagen, wir haben die Kinder groß, wir gehen jetzt gemeinsam immer montags zu euch zur Probe. Solche Sachen. Aber ich habe das Gefühl schon, dass ich dadurch, dass ich immer als Selbstständige gearbeitet habe und im Zweifel einspringen konnte, wenn die Kinder krank waren oder so, dass ich schon mehr Alltag mit ihnen hatte und dass es deswegen der Bruch für mich viel spürbarer war als für ihn.
Okay, und wenn wir jetzt von Neuanfang sprechen, also im Grunde dieses Bild wieder aufnehmen, was wir vorhin schon hatten, jeder Abschied ist ja auch ein Neuanfang, dann ist dein Neuanfang tatsächlich auch so ein bisschen so diese Ausbildung zur Familientrauerbegleiterin und das Reiten. Also dass man neue mit alten Sachen kombiniert und das halt verstärkt und dadurch einfach einen neuen Lebensrhythmus hat.
Ich habe wirklich doll gemerkt, dass mir die Fürsorge fehlt. Ich gehe da drin auf. Ich wollte schon als 16-Jährige immer Mutter werden. Ich habe davon so sehr geträumt. Ich hätte auch noch viel mehr Kinder gekriegt. Ich hätte auch jetzt noch mal Nachzügler gekriegt. Ich war wirklich wahnsinnig. Wirklich, also Fürsorge. Und wie das dann ist, also in der Trauerbegleitung, ich habe dann ja auch noch eine Ausbildung zur Notfallseelsorge gemacht und begleite dann also auch Polizei und Feuerwehr in Akutsituationen, wo gerade ein Verlust passiert ist. Und fühle mich in den Momenten gebraucht. Also ich kann dann in der Zeit wirklich helfen. Und das ist schon sehr sinnstiftend. Plus, es heißt ja immer so schön, das letzte Kind hat Fell. Ich finde, das kann man gar nicht vergleichen mit eigenen Kindern. Aber es stand irgendwann dann das Islandpferd bei uns im Stall, das ich dann kaufen musste, weil ich gedacht habe, also um irgendwen muss ich mich ja kümmern. Und der kriegt jetzt all meine Liebe gerade.
Sehr schön. Glücklichste Island-Pferd hier in ganz Deutschland scheint.
Naja, die anderen sind auch glücklich. Okay. wollen wir die anderen Island-Pferdebesitzer nicht schämen. Aber das ist auch was mich dann, also was super zusammengreift. Ne? Wenn ich auf harten Notfallseelsorge einsetzen war, dann weiß ich, wenn ich zum Stall fahre, ist wieder Ponyhof. Dann kann ich da über meine Felder galoppieren und bin wieder ganz bei mir. Das ist schon, muss man auch sagen, ich habe drei Kinder und habe damit keinen Driss mehr, sondern darf gleichzeitig auch noch über Wiesen galoppieren. Das ist schon schön. Aber ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich dahin gefunden habe. Also ich war schon monatelang in einer Sinnkrise, weil ich nicht wusste, wo der Weg mich noch hinführen soll.
Weiß nicht, Marco, bevor wir zum, zum Abschied kommen, also jetzt zum Folgenabschied. Zur Abnabelung von dieser Folge, was nicht so einfach ist. Hast du noch irgendeine Frage? Also ich hätte sonst noch außerhalb unserer permanent oder ewig stetigen Enden.
Also ich würde ja total gerne mit Lisa nochmal über ihren neuen Job als Familientrauerbegleiterin sprechen, weil das haben wir jetzt nur am Rande besprochen, aber das passt ja ganz gut zum Thema Abschied. Und ich glaube, da hast du nochmal eine ganz andere Perspektive mitbekommen zum Thema Abschied in dieser Ausbildung, oder?
Ja, Absolut. Und ich hatte da unglaublich viele Aha-Momente auch. Also ich würde am liebsten sogar jetzt noch Psychologie hinterher studieren, weil ich so sehr viel auch im Nachhinein verstanden habe, warum Menschen funktionieren, wie sie funktionieren. Und tatsächlich haben wir auch eine Gesprächsführungsmethode gelernt, die sich super auf Teenager anwenden lässt. Nämlich die personenzentrierte Kommunikation, also dieses aktive Zuhören. Ich gebe gar nichts rein, wenn mein Teenager gerade mit mir redet. Also ich gebe keine Tipps, ich werte nicht, sondern gucke, wo ist er gerade oder sie und gehe einfach darauf ein. Also wenn dein Teenager nach Hause kommt und sagt, alles ist scheiße, dann kannst du sagen, dir geht's gerade nicht gut oder du regst dich gerade auf. Einfach diese Gefühle spiegeln und das hilft in der Akutsituation, in der Notfallseelsorge, wenn jemand gerade im Grunde in einem Schockzustand ist, weil er gerade erfahren hat, dass er jemanden verloren hat, dann ist das richtig, also dann geht es vor allem darum, nicht was reinzugeben, sondern diese Person in dem Hier und Jetzt, in dem es gerade ist, zu sehen. Und einfach erzählen zu lassen und dann nur eigene Gefühle wieder reinzugeben. Und selbst wenn ich mal falsch liege, wenn ich sage, das belastet sie, dann sagt er, nee, Belastung würde ich gar nicht sagen, sondern und reflektiert dabei im Kopf, indem ich einfach nur so kleine Impulse gebe, reflektiert sich selbst und hat für sich dann schon wieder ganz viel sortiert. Insofern, ich habe ja so viele Aha-Momente gehabt, dass ich darüber direkt ein ganzes Buch über meinen Ausbilder schreiben musste, über meinen Notfallseelsorge-Ausbilder, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass wir dieses Wissen nicht weitergeben. Der hat mir erklärt, warum wir vor großen Podcast-Aufnahmen, wenn wir aufgeregt sind, permanent aufs Klo rennen müssen. Das ist wirklich noch der Säbelzahntiger, der vor mir steht. Darauf reagiert mein Nervensystem, also wirklich aus Urzeiten und will alles an Ballast loswerden, was es hat, damit es schnell fliehen kann. Oder schnell auf den Baum klettern kann. Und deswegen der Begriff Schiss in der Bux.
Ja, oder Angstpipi, ne? Ich kenne das
unter Angst. Weil wir Ballast loslassen, wenn es uns nicht gut geht. Oder wir haben, wenn wir Todesnachrichten überbringen mit der Polizei, ganz viele, die sich übergeben müssen. Der Körper wirft wirklich ab, setzt ganz viel Energie frei. Also ich hatte auch eine Begleitung bei einer Elfjährigen, deren Vater gestorben war. Ich war dann bei der Todesnachrichtüberbringung dabei. Und die hat Ballermann-Hits angemacht und wild getanzt. Und die Mutter saß da und hat gesagt, Lisa, dreht sie durch? Und ich habe gesagt, nee, das ist jetzt wirklich dieses Freisetzen von Energie und das ist das Beste, was uns passieren kann. Sie könnte auch alle Möbel gerade auseinanderräumen. Die tanzt jetzt und dann wird sie müde und dann wird sie Hunger kriegen und dann gucken wir, dass wir sie wieder in diesen ganzen Kontrollverlust des Todes in kleinen Schritten in die Entscheidungsfähigkeit bringen. Und das kann nur die Frage sein zu, wollen wir zu Burger King fahren oder zu Subway Sandwich? Ne? Also kein Name-Dropping, aber zu welchem Fastfood-Laden wollen wir fahren? Und dann ist es aber in dem Moment auch wirklich wichtig, dass der aufhat und dass das wenigstens funktioniert. Weil wenn nicht mehr so eine Kleinigkeit mehr funktioniert, oder nehmen wir das Beispiel Erdbeer- oder Vanilleeis, wenn das nicht mal mehr funktioniert, dann bricht mir die Welt zusammen. Und so helfen wir den Leuten aber vor Ort wirklich in kleinen Schritten wieder Boden unter den Füßen zu kriegen. Und Trauerbegleitung wiederum ist dann was anderes. Das geht ja schon um Verarbeitung. Also in den ersten Situationen der Notfallseelsorge stehen die Leute noch unter Schock. Die sind noch gar nicht in der Trauer. Die haben noch gar nicht realisiert, was passiert ist. Das dauert einen Moment, bis unsere Seele zulässt, dass wir verstehen, was da passiert ist. Das kann bis zu 6 Wochen dauern. Wir gehen so von 6 Wochen aus, bis wirklich reingesickert ist in unser Bewusstsein, dass da was passiert ist. Das gilt übrigens auch und in ganz vielen Teilen auch für die Geburt. Bis wir wirklich realisiert haben, oh, ich bin jetzt wirklich Mama von diesem lebendigen Wesen. Das kann doch nicht wahr sein. Und es kann auch Momente geben, wo wir das vergessen. Und das passiert uns im Todesfalle eben auch.
Okay, ne? Guck, so schließt sich der Kreis.
Total. Total. Also es gibt ganz viele Parallelen. Auch dieses 40 Tage liegen im Wochenbett. Bitte lass diese Person erstmal in ihre neue Rolle finden. Das Gleiche gilt im Grunde auch für Trauernde. Ne? Wir haben bei den Katholiken das 6-Wochen-Amt. Also dass man wirklich dann nochmal, wenn es realisiert ist, dass man bis dahin wirklich in so einen Schonmodus geht, in so ein Wochenbett im Grunde, um erstmal überhaupt zu realisieren, was los ist. Und ich arbeite ja sehr gern mit Bildern und wenn man sich die Familie als so ein Mobile vorstellt, ne? So ein Mobile, wenn da jemand dazukommt, hängt das erstmal schief und alle müssen ihre neuen Rollen finden, um wieder in die Balance zu kriegen. Und wenn jemand rausfällt, und ob das jetzt ein Haustier ist oder wer auch immer, das Mobile hängt erstmal schief und man muss sich im Gesamtsystem erstmal gucken, dass man sich wieder ausbalanciert. Und wenn wir dann nochmal in die Pubertät zum Beispiel gehen, in die Teen Time, dann wackelt eine Person vielleicht die ganze Zeit und macht alle ganz wuschig. Und dann muss man gucken, wie man da wieder ein bisschen mehr Ruhe reinkriegen kann.
Spannend. Spannende Einsicht in die Systemtheorie. Du hast vorhin gerade so einen ganz tollen Tipp gegeben, wie man beispielsweise eben auf die Kind eingehen kann, wenn es zum Beispiel eben aufgewühlt ist oder aus dem ganzen Abnabelungsthema. Von der Geburt, Abstillen und so weiter, also die ganze Reise, die wir jetzt durchgenommen haben. Wenn du da mal etwas rausnimmst und sagst, das sind meine wichtigen Tipps an die Eltern dort draußen, deren Kinder jetzt noch lange vom Selbstständigkeitsalter weg sind, welche drei Punkte würdest du denen mitgeben? Das müssen auch nicht mal, können auch Tipps sein, aber...
Versucht, ins Vertrauen zu gehen. Das ist mein Tipp.
Okay.
Bleibt Supporter, egal in welcher Phase, versucht ins Vertrauen zu gehen, weil was anderes bleibt uns im Grunde nicht übrig, weil ob ich mir Sorgen mache oder nicht, der Autounfall wird passieren. Also ich werde, nur weil ich die ganze Nacht wach liege, werde ich das nicht verhindern können. Natürlich kann ich dabei die ganze Zeit kontrollieren, aber verhindern werde ich es damit nicht. Insofern müssen wir unser Nervensystem im Grunde jeden Tag kann eine Katastrophe passieren. Wenn wir das immer auf dem Schirm hätten, hätten wir ein relativ schlecht gelauntes Leben. Wir betuppen also unser Nervensystem, indem wir uns sagen, es hätte noch immer gut gegangen, sagen wir Kölner, ne? Gehört zum kölschen Grundgesetz. Und dieses ins Vertrauen gehen ist, glaube ich, das, was uns am meisten helfen kann. Manche fangen auch an zu beten, wenn ihr Kind das erste Mal draußen unterwegs ist alleine, ne? Jeder hat da seinen anderen Mechanismus, aber lasst uns nicht in die Ohnmacht gehen, sondern gucken, wo haben wir den Handlungsspielraum. Und was jetzt speziell Kinder angeht, solange keine Lebensgefahr herrscht, können wir sagen, müssen wir diesen Kampf wirklich kämpfen? Also will ich wirklich den Kampf kämpfen? Du kannst nicht mit diesem Katzen-T-Shirt in die Schule gehen? Oder ist es eigentlich egal und die Phase hört auf und nach 2 Jahren kommt der Style? Ja, aber wenn es dann um böse TikTok-Challenges geht und die irgendwie sich gegenseitig in die Ohnmacht drücken, dann müssen wir halt eingreifen. Mhm. Und dann müssen wir wirklich auch ins Gewissen reden. Und ich bin da offen. Also wenn ich solche Trends auf meinem Handy irgendwie davon mitkriege, dann spreche ich mit denen drüber. Dann schicke ich denen das und dann sagen die, ist seit 2 Jahren kein Trend mehr. Ne? Aber dann haben wir einmal kurz drüber gesprochen. Oder jetzt jährt sich ein Unfall, der hier in der Gegend passiert ist. Auf dem Weg zu meinem Reitstall ist das passiert. Da sind 5 Jugendliche verunglückt im letzten Jahr. 4 davon haben nicht überlebt. Und ich wusste, die fahren ja alle schon mit ihren kleinen oder größeren Autos. Und für mich ist dann klar, wir fahren zur Unfallstelle und legen da auch eine Blume hin, einfach um ins Bewusstsein zu bringen, Leute, dieses Kräftemessen mit ich fahre schneller als der andere, das kann auch so enden. Ne? Also, dass man Lebenserfahrungen irgendwie in echt weitergibt. In der Theorie klingt das immer super, aber in der Praxis ist das nochmal ein anderes Gefühl. Also, nehmt die Kinder mit, nehmt die mit in die eigene Gefühlswelt auch, bleibt authentisch, bleibt Leuchtturm und versucht, ins Vertrauen zu gehen. Das sind meine Tipps.
Okay, wow. Danke.
Passend zum Thema hätte ich noch eine allerletzte Frage, Flo. Soll ich die mal stellen?
Ach, mach mal.
Gut, okay. Die meisten werden sie kennen, weil unsere Abschlussfrage ist tatsächlich altbekannt. Ja, also Lisa, du weißt, was jetzt kommt. Auf Spotify gibt es eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast und von Gästin zu Gästin anwächst. Und jeder unserer Gäste und Gästin darf sich ein Lied wünschen, idealerweise eins, das zum Thema dieser Folge passt. Kann aber auch ein Ohrwurm sein, den du heute nicht mehr loswirst und einfach weitergibst. So, und jetzt bist du dran, Lisa. Welches Lied darf auf die echte Papa-Playlist von Spotify? Wir sind sehr gespannt.
Wir haben ja heute 38 Grad. Das hört man vielleicht nicht durch, aber es ist wirklich warm. Und mich hat in der letzten Schulphase unserer Tochter ein Lied total berührt. Das heißt Eisbär von Queerbeat. Und da heißt es, was hast du mit der Zeit gemacht? Und ich weiß, dass ich die Küche putzte mit diesem Lied im Ohr, immer wieder dieses Lied und Rotz und Wasser geheult habe, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt alles vorbei sein soll. Und weil ich aber gerade mein Teen Time Buch auf den Weg bringe, muss ich leider einen zweiten Liedwunsch angeben und der heißt Teenage Dirtbag.
Okay, weil du es bist, zwei Lieder.
Das ist aber auch, ey, das ist 90er, oder? Nee, war das in den, nee, das war nicht in den 90ern, das war in den 2000ern.
Wir waren schon auf der Welt.
Ja, das ist, ja, okay.
Du warst schon auf der Welt.
Naja, wir sind ja,
weil du so viel jünger bist.
Lisa und ich, wir sind derselbes Baujahr. Lisa und ich, wir sind derselbes Baujahr. Insofern.
Okay, bevor wir jetzt ins Detail gehen. Also, diese zwei Lieder, große Ausnahme, kommen auf die echte Papas-Playlist von Spotify, die ihr, Achtung, ein bisschen Werbung in eigener Sache, die ihr abonnieren könnt. Genauso natürlich wie unseren Podcast. Abonnieren, anhören, bewerten, weitersagen. Habe ich irgendwas vergessen, Flo? Ach so, ja, und wenn ihr eine Frage habt zu diesem Podcast oder generell zu uns, den echten Papas, dann könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Und wohin die E-Mail geht, weiß wie immer der Flo.
Genau, ihr geht an podcast@echtepapas.de.
Und weil wir gerade so viel schön Werbung machen, Lisa, also wir haben ja auch schon viel Werbung für dich gemacht. Also wir wissen, du hast den erfolgreichsten, ältesten Mama-Blog der Welt zusammen mit der Katharina, Stadtland-Mama. Ihr habt ganz viele Bücher schon geschrieben, das neueste Teen Time ist hoffentlich schon ein Bestseller. Ansonsten.
Noch nicht erschienen, ich kann dazu noch nichts sagen, aber es wird natürlich nach dem Erscheinen dieser Folge spätestens ein Bestseller werden.
Allerspätestens, genau. Ansonsten, wenn man sich für dich oder für euren Blog oder für euer Buch interessiert, wo geht man am besten auch bei Social Media hin, um immer auf dem neuesten Stand zu sein?
Zu Stadtland Mama, zu Lisa Hamann, zum Trostteam, da bin ich mit meiner Kollegin als Trauerbegleiterin unterwegs. Das lässt sich alles relativ schnell auch ergoogeln. Wenn man
okay, und ihr bespielt alles, Facebook, Instagram, ihr seid überall.
Wir sind vor allem, genau, wir sind vor allem so ganz oldschool. Bei Facebook sind wir noch mit Stadtland Mama, mit dem Rest sind wir vor allem bei Instagram unterwegs.
Okay, gut. Und kannst du noch ein bisschen spoilern? Kommt demnächst noch irgendwas, wo wir sagen so, ach,
da... Ja. Dann ja, also ich sitze, nein, also es kommt auf jeden Fall was. Es kommt im Oktober noch ein Buch von Katharina, das richtet sich wieder an Mütter. Es kommt im Februar noch ein Buch von mir, auch an Mütter gerichtet. Und es kommt dann im Herbst 27 nochmal was zum Thema Trauer.
Okay, also ich denke mal, das nächste Mal werden wir Katharina hier sitzen haben im Podcast.
Ja, zum Beispiel.
Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt schon, oder Flo?
Auf jeden Fall.
Und wir nehmen euch auch wieder im Doppelpack natürlich.
Natürlich. So.
Sehr schön. Danke euch.
Berühmte letzte Worte. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du genau. da warst. Und
vielen,
alle anderen.
Vielen Dank für diesen, für die neue Perspektive zum Abschied.
Genau. Und alle anderen hören wir natürlich für einen Neuanfang in 2 Wochen wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Ciao.